Zweiter Teil von Quergelesen. Willkommen zu einem Gespräch mit dem langjährigen Chronisten Berliner Stadt- und Seelenlandschaften Bernd Caillou. Der heute 64-jährige Schriftsteller erspäht seit mehr als 3 Jahrzehnten, was die Metropole im Innersten und an ihren äußersten Rändern zusammenhält. Von seinen extensiven und intensiven Erkundungen erzählt er im in der Edition Suhrkamp erschienenen Essayband »Der gelernte Berliner« 7 neue Lektionen. Darin knüpft Bernd Caillou an eine ähnliche Sammlung pointierter Alltagsbeobachtungen an, die 1991 erschien. Dazwischen liegt die Zäsur, Mauer, Fall, Wende, Vereinigung. Bei unserem Gespräch im Garten des Schöneberger Café Einstein habe ich Bernd Caillou zuerst gefragt, was sich seither verändert hat und neu in den Kosmos seiner Beschreibung gerückt ist.
In der Zeit ist der gelernte Berliner, also der Charakter, den ich da geschaffen habe, der ist natürlich älter geworden. Insofern hat sich auch der Kosmos verschoben für ihn. Das heißt also, die alten Gewissheiten, die Milieus, West-Berlin, wirkten natürlich die 90er noch nach, die wirken ja für viele bis heute nach. Daraus ergeben sich also diese neuen Lektionen, die die Dinge von der aktiven Ebene ein bisschen weggeführt haben in die, wie es für einen gealterten, gelernten Berliner sich anbietet, sich eben mehr auf die Bewusstseinsebene und auch auf die Medienebene verlagert hat.
Dazu gehört aber auch die Eroberung neuer, für Sie völlig neuer Territorien im Osten der Stadt.
Als Schriftsteller kommt man natürlich rum. Also ich habe sehr viel Lesung, also mit dem Roman, mit den Erzählbänden im Osten gemacht. An sich ist es natürlich so, dass dieses Klischee stimmt, dass der Berliner in seinem Kiez lebt und keine Veranlassung hat, also von Schöneberg für ein paar Bier nach Prenzlauer Berg zu fahren. Aber was ich sehr gerne dazugenommen habe, in meinen Kosmos sozusagen, ist natürlich die Mitte und gelegentlich auch diese beiden angenehmen Stadtteile wie Friedrichshain, was ja eigentlich ein reines Studentenviertel ist, bis auch zum Prenzlauer Berg, eben der schnell westlich geworden ist. Während die entlegeneren Teile wie tiefes Lichtenberg und so weiter kenne ich natürlich nicht sehr gut.
Der gelernte Berliner, das ist ein Zugezogener wie Sie, über die Jahrzehnte dann doch in der Berliner Wäsche gefärbter, der einst die Insel der Glückseligen ansteuerte, um sich in West-Berlin Anpassungsdruck, Karrierezwang, Konsumterror und so weiter zu entziehen und in Kiezstrukturen diverse Alternativmodelle auszuprobieren. All dies beschreiben Sie mit einem Blick zurück in Wehmut.
Also ich würde sagen, dass das ganz pragmatisch ist und lakonisch eigentlich. Natürlich sind diese Zeiten der Insel der Glückseligen, die sind natürlich vorbei. Es hat sich eigentlich vollkommen gedreht. Die Stadt ist eigentlich eine völlig andere geworden. Und wir standen damals an der Mauer und haben, als die Mauer fiel, und haben gedacht, jetzt wird die Stadt ja uninteressant ohne Mauer. Das war natürlich ein Irrtum. Was jetzt entsteht, über diese beiden Jahrzehnte eben entstanden ist, ist natürlich eine Metropole, die sich ganz neu mischt von den Bevölkerungsteilen her. Also es gibt eben im Osten bekanntlich 1,5 Millionen, im Westen 2. Dazu gekommen ist 1 Million Neuberliner, wie man immer wieder lesen kann. Und diese Mischung ist natürlich hochinteressant. Und ich würde das gerne noch 50 Jahre weiter beobachten, wenn es ginge.
Also Sie können daraus nach wie vor auch literarische Funken schlagen.
Ein Berlin-Roman, der immer wieder verlangt wird, ist es natürlich nicht geworden, dieses Buch. Es sind eben kleine Alltagsromane unter verschiedenen Überschriften, wie Zeitung lesen, der Müßiggang nach wie vor in den Cafés, die Medienwahrnehmung.
Also es ist auch ein Rekurrieren auf, wie man das neudeutsch nennt, Metaebenen. Ich habe Ihre 7 Geschichten auch als großes, melancholisches Abschiednehmen gelesen. Nämlich von der Jugend, von liebgewonnenen Gewohnheiten, eingeschworenen Tresenzirkeln und globaler, überschaubaren Partizipationsmodellen, in denen das Private politisch war. Was ist abhandengekommen und warum?
Natürlich sind die Utopien der 68er, die Alternativkulturen, die haben sich natürlich in dem Biotop West-Berlin, was ja keine Stadt war, sondern eher ein Zustand, haben die sich natürlich länger gehalten, also bis quasi zum Mauerfall und eigentlich auch noch danach. Der Reiz des neuen Berlins bezieht sich ja sehr stark auf die subkulturellen und alternativen Kulturmodelle, die hier gelaufen sind. Das zieht ja erstaunlicherweise jüngeren Generationen immer noch an und sogar Ausländer zieht es an, westliche Ausländer. Das heißt also, man muss gar nicht klagen darüber, ne? Das wirkt alles weiter, was sich in den 20 Jahren, als die Mauer stand, in West-Berlin, also einem Ort ohne echte Funktion, in dem sich alles sehr frei entwickeln konnte. Ne? Das war natürlich eine wunderbare Zeit und im Alter lässt es sich natürlich nicht vermeiden, dass hin und wieder etwas Melancholie aufblitzt. Sorry. Ne?
Wo Sie Alter sagen, Ü50, also über 50 Jahre, heißt die für mich zentrale Geschichte, in der Sie den persönlichen Abschied vom Jugendlichkeitskult der 68er beschreiben, vom Forever Young zum ziemlich uncoolen, für immer unjung und dem zunehmenden, Wehwehchen diktierten Rückzug in die, wie Sie schreiben, Wärmestuben der Ärzteschaft mit dem ein oder anderen Zipperlein.
Das müsste eigentlich 50 plus heißen, denn das Datum hat ja für viele eine beängstigende Sogwirkung vorher schon. Natürlich kommen die Wärmestuben vor, also weil man im Sport hat man natürlich dann Malaisen. Aber eigentlich sehe ich die noch ganz aktiv und ganz angenehm. Also das ist jetzt kein Horrortext, sondern man sonnt sich eigentlich doch noch in der Kraft. Also es gibt dieses Ricarda Hoch-Zitat, glücklicher 50er und so weiter. Ein bisschen davon ist auch im Zeitalter des Jugendwahns noch vorhanden.
Ihre Berichte lesen sich auch wie ein trotziger Durchhalteappell, stellenweise zumindest eine Selbstermutigung in der modernen Megametropolis mit ihren Neonhöllen, Platten, Nivellierungen und Zeitgeistströmen durchzuhalten. Trends von Schöneberg aus, einem Künstlerkiez, auf den schon Friedrich Luft schwor, die Stirn zu bieten.
Das Schreiben hört ja nicht auf, weil irgendwo eine große Mauer umgefallen ist. Ob diese Zuschreibungen alle noch stimmen, also wie Künstlerkiez, Schöneberg, also das ist sehr fragwürdig. Das hat sich alles neu organisiert. Schöneberg wird eigentlich eher von Kreuzberg her durch Migranten unterwandert und hat seinen Charakter sehr stark verändert. Es ist natürlich sozusagen, wenn man will, es ist der buddhistische Bezirk von Berlin. Wobei es um den mittleren Weg des Buddhismus geht, also nicht zu viel erwarten, nicht zu viel sich vorstellen, sondern in einer mittleren Ebene sich zu befinden. Was eine gewisse Ruhe bringt, auch fürs Schreiben natürlich, aber manchmal auch eine gewisse Langeweile.
Bernd Caillou, Sie haben sich das alte West-Berlin mit seinen teilweise durchaus unter zoologischen Gesichtspunkten zu betrachtenden Wundern und Wirrungen als professioneller Flaneur erobert und tun dies nun auch quer durch die zusammengeführten Stadthälften Ost und West. Stirbt Ihre Spezies der Stadtbeobachter, die sich per Pedes oder Fahrrad öffentliche Räume zu eigen machen, eigentlich aus? In Weimarer Zeiten gab es viel mehr von ihrer Couleur und ihrem Kaliber.
Als das Buch rauskam und ich mal in den Buchläden geguckt habe, wo es liegt, und dann sehen musste, wie viel versuchte Flaneur-Literatur, wie viel Berlin-Literatur da liegt, habe ich also nicht den Eindruck, dass es irgendwann mal mehr gewesen ist. Es war vielleicht besser, also wenn man an Hessel denkt und an die Asphaltliteratur. Man hat natürlich dann etwas schwerere Position, weil heute durch die Unterhaltungsliteraturen, durch die Popliteraturen einfach die etwas qualifizierteren Sprachhaltungen dann Schwierigkeiten haben, den Leser zu finden. Ne? Also man muss dann ein bisschen Geduld haben, bis die Leute merken, das ist jetzt also nicht irgendeine Dienstleistung, dieses Buch, sondern es ist ein Ausdruck, es ist ein Weiterführen der Mentalitätsgeschichte eben anhand des Charakters des gelernten Berliners.
Sie handeln auch für viele Künstler verbindlich von der prekären Existenz eines Schriftstellers, der ohne Wohngeldzulagen und öffentliche Leistungen kein Auskommen oder nur ein sehr schweres Auskommen hat.
Schreibarbeit ist natürlich, genau wie die Theaterarbeit, wie die Filmarbeit, ist natürlich im gewissen Rahmen auf öffentliche Unterstützung angewiesen. Also es gibt kaum Leute, die von ihren Honoraren leben können, vor allen Dingen keine interessanten Leute. Ne? Es gibt natürlich irgendwelche Bücher, volksnahe Sachen von irgendwelchen Fernsehprominenten, die können von den Honoraren leben, leider. Während die Leute, die noch im traditionelleren Sinne Literatur versuchen zu schreiben, denen geht es natürlich schlechter und da muss eine gewisse Unterstützung einfach sein.
Ihr radikal subjektiver Blick auf die große Stadt im Wandel wurde bislang nur selten zwischen Buchdeckel gepreist. Das heißt, Ihr mit diversen renommierten Stipendien gefördertes Werk ist eher schmal. Neben dem schon erwähnten Roman, das Geschäftsjahr 1968-69, 2005 für den Deutschen Buchpreis nominiert, haben Sie es auf 5 Essaybände gebracht. Haben Sie sich das selbst auferlegt, dass das so ein relativ schmales Werk ist, oder unterlag das den widrigen Produktionsbedingungen oder Zwängen?
Nein, das liegt ganz allein in meiner charakterlichen Prägung. Ich bin eben sehr zaudernd und sehr zweifelnd. Und dann dauert es sehr lange, bis man wieder irgendwas hingekriegt hat. Also sind im Schnitt ja alle 4-5 Jahre ein Buch rausgekommen und eben nicht, wie es sich gehört, alle 2 Jahre. Ne? Jetzt bin ich ein bisschen schneller geworden, ne, weil natürlich auch sich einiges angesammelt hatte. Aber natürlich ist es schmal, aber das hat ja nichts mit der Qualität zu tun.
Woran arbeiten Sie gerade?
Naja, ich bin in einem Roman drin, der aber noch sehr in den Anfängen ist, also ein Antifamilienroman, wo ich meine eigene Geschichte natürlich verarbeiten kann. Und das wird noch bestimmt 2 Jahre dauern, ne.
Eigene Geschichte heißt auch als eingeschworener Single, der nur so etwas pflegt, wie Sie das nennen. Wie war das? Berufsehen, genau. Ich wollte schon sagen, Berufsehen.
Historische Besuchsehe. Ja. Danach fragen Frauen immer wieder, was das bedeutet. Die manchurische Besuchsehe ist die Liebestechnik sozusagen eines großen chinesischen Stammes, also den Manchuren. Ein Matriarchat, in dem also die Männer nur auf Wink der Frauen gelegentlich vorbeikommen durften. Und ansonsten wird die gesamte Wirtschaft und die Politik dieser Bevölkerungsgruppe eben von den Frauen geregelt. Und die Besuchsehe, die ließe sich auch auf einen bestimmten Teil Leuten in der Westberliner Zeit übertragen. Man behielt ja die Wohnung, man zog vielleicht auch zusammen, aber eigentlich war das doch keine Stadt, in der pausenlos geheiratet wurde.
Ihre prägnante Erscheinung und Vorlesestimme in eigener Sache ist gar nicht wegzudenken aus den Berliner Literaturzirkeln, aus dem Buchhändlerkeller am Charlottenburger Savigny-Platz etwa, dem Café Einstein, wo wir gerade im Garten sitzen, oder dem Schwarzen Café, wo Sie demnächst bei Charlottenburg liest, lesen werden. Dennoch geißeln Sie in Ihrer letzten Lektion das Vordringen von Lesungen in alle möglichen gesellschaftlichen Räume, die fortgeschrittene Industrialisierung und Eventisierung des Vorlesens, vorhersehbare Rituale und das Zitat, fand ich sehr schön, Topfschlagen unglücklicher Kneipenkinder mit kleinem Dachschaden bei den Poetry Slams. Woher weht der Wind?
Also geißeln ist, glaube ich, zu stark. Es wird einfach einmal durcherzählt. Ne? Es wird erzählt, was Lesungen sind, und zwar nicht aus der Sicht des Autors. Also ich schreibe das aus der Sicht des Besuchers von zahllosen Lesungen und Veranstaltungen im Laufe der Jahrzehnte. Die Veränderung dieser klassischen Lesung, die es ja auch immer noch gibt, sind ja jedermann sichtbar. Das hat teilweise eben mit der Kommerzialisierung der Literatur zu tun. Teilweise eben mit einer wüsten Demokratisierung von Literatur. Jekami hießen mal in den 50er Jahren, jeder kann singen, jeder kann mitmachen, Jekami-Abende. Wenn ich diese Slam-Poeten besuche, das sind Augenblicksmenschen und das Publikum ist auch auf den Augenblick gestellt. Und darüber hinaus hat das dann eben doch keine Bedeutung. Es gibt ja ganz wenige aus dem Bereich, die dann auch gedruckt werden und diesen Stil durchsetzen. Die Lesegewohnheiten verändern sich natürlich auch. Das heißt, wer elaboriert arbeitet, der hat es natürlich beim Publikum zunehmend schwerer im Vergleich mit den Leuten, die einfach sozusagen munter drauf losschreiben, wie diese Fernsehdamen, die jetzt so Erfolge haben, indem sie einfach drauf losplaudern, egal worüber. Also da weht der Wind nicht sehr schön eigentlich, ne? Dass diese Plaudertaschen so stark im Fokus stehen. Und das manifestiert sich ja immer mehr, indem es also von den Medien verdoppelt, verzehnfacht in den Spiegel-Bestsellerlisten und so weiter steht. Und das ist eine relativ ungute Entwicklung für die Literatur. Aber es gibt ja viele Bedrohungen. Es ist ja auch die Bedrohung durch die Digitalisierung da. Aber man hört nicht auf. Also ich werde das hoffentlich können und machen, solange man in der Birne klar bleibt, bis der Stift aus der Hand fällt.
Soweit Bernd Caillou über seinen für 10,30 Euro in der Edition Suhrkamp erschienenen Essayband »Der gelernte Berliner« 7 neue Lektionen. Beim Lesefestival Charlottenburg liest mit 50 Lesungen an 40 Orten rund um den Savignyplatz liest Bernd Caillou daraus am 9. Mai um 21 Uhr im Schwarzen Café in der Kannstraße 148. Und das war quergelesen für heute. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing.